Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin Niklas.
Grüße dich. Länderspielpause überstanden.
Ja.
Überstanden muss man nach gestern Abend sagen, glaube ich.
Ja, das trifft ziemlich genau. Ersten 35 Minuten, also... Ohne Worte.
Da wollen wir auch nicht drüber sprechen. Wir wollen ja über die wichtigen Dinge sprechen.
So sieht's aus.
So ein 2:3 gegen Domenico Tedesco gehört nicht zu den wichtigen Dingen dieses Fußballlebens.
Mehrteiligen Extra-Podcast wert, aber das wollen wir dann an anderer Stelle mal machen.
Special-Folge, irgendwann mal vielleicht.
Ja.
Nicht. Jetzt nicht bei Holstein 1:1, die deutsche Nationalmannschaft. Also wir reden über Holstein. Die Länderspielpause wird ja gern genutzt, da ein bisschen, vielleicht so einen kleinen Reset anzusetzen, wenn es sein muss, ein paar WWchen auszukurieren. Hast du deine WWchen auskuriert in der Länderspielpause?
Ja, ich habe meine WWchen auskuriert und da gab es ja dann doch mit Blick auf die Störche einige. Ich möchte nur an das unfassbar schlechte Testspiel gegen Aarhus GF erinnern. 0:2 Niederlage, unfassbar schlecht, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war schon erstaunlich.
Mhm.
Im negativen Sinne.
Ja, das genau. Man hörte von einigen Anhängern, die dann sich das angetan haben, muss man im Nachhinein sagen, dass das doch optisch schon ein bisschen an Arbeitsverweigerung grenzte.
Ja, Trainer Marcel Repp sagt, war ein prima Test gegen einen sicher starken Gegner, Platz 4 in der dänischen Superligen, das ist schon aller Ehren wert und das haben die auch bewiesen, obwohl die natürlich auch mit mehrfachem Ersatz gespielt haben, aber trotzdem waren schnell, das war intensiv von der dänischen Seite ausgeführt, die Partie. Das ändert aber, also Rapp sagt, ein Spiel auf Augenhöhe, wo es sich gezeigt hat, dass wir da nicht mithalten konnten. Eine treffliche Analyse und was ich genauso gut fand, ist alles andere, wenn wir jetzt gegen einen, sagen wir mal, leistungsmäßig vielleicht etwas schlechteren Gegner gespielt hätten, dann wäre da in der Länderspielpause vielleicht wieder Augenwischerei bei uns betrieben worden. Mhm. Heißt also, vielleicht hätte man dann gewonnen oder ein Unentschieden erzielt mit einer höchstdurchschnittlichen Leistung, hätte sich dann dafür übertrieben ausgedrückt, abgefeiert. Mhm. So wurden da mal klar die Grenzen aufgezeigt und das hat auch Gründe.
Vielleicht das, was es braucht, um jetzt in den Wochen der Wahrheit sozusagen dann die nötigen Punkte einzufahren und nicht hinten reinzurutschen. Wir haben es ja über die letzten Wochen immer wieder thematisiert, denn leider ist ja diese Serie auch trotz des Punktes in Hamburg, haben wir auch schon drüber gesprochen, immer noch frappierend, ne, mit 10 Spielen und nur 2 Siegen. Im Moment in der Formtabelle gibt es nur einen Club, der weniger gepunktet hat in diesem Zeitraum, das ist Hannover 96. Mhm. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Die sind ja seit der Winterpause und seit dieses, ich sag's immer wieder, ich bringe diese Spitze immer wieder gerne, seit dieses geheimen Testspiels gegen Holstein, wo man sich dann für die Restrunde, Rückrunde nicht in die Karten schauen wollte, seitdem haben sie nur einen Punkt gegen Jahn Regensburg geholt.
Ja, immerhin.
Immerhin,
ja.
Genau. Aber Holstein ist da auch sehr, sehr ausbaufähig unterwegs, was das angeht. Da darf das Unentschieden in Hamburg auch nicht drüber hinwegtäuschen. Jetzt müssen die Punkte her, um die nächste Saison zu sichern in der zweiten Liga zuallererst und vielleicht auch, um Gelegenheit zu haben, in Richtung neue Saison mal ein bisschen was auszuprobieren schon, denn der Umbruch nimmt immer konkretere Formen an. Das ganz große Thema in dieser Woche sicherlich der Abschied von Alexander Mühling im Sommer.
Ja, auf jeden Fall. Da kann man über Alex Mühling kann man auch nochmal den Rückblick nochmal auf das Testspiel vollziehen. Es waren 6 oder 7 Spieler in der Startelf, die auch Startelf-Potenzial für die zweite Liga haben. Und dazu gab es dann ein paar Ergänzungsspieler, wozu dann Alex Mühling, wenn man das so sagen möchte, auch zählte. Mhm. Niemand, aber auch niemand hat sich irgendwo empfohlen für einen Einsatz gegen Bielefeld am kommenden Sonntag im Heimspiel. Es laufen ja immer noch diverse Verträge aus. Man hatte den Eindruck, man ist pünktlich da gewesen. Man hat auch 90 Minuten durchgehalten, überwiegend auch blessurenfrei. Das war's aber auch. Soll heißen, da wurde Dienst nach Vorschrift gemacht, spannungslos, emotionslos. Und das ist natürlich ein nicht unerhebliches Risiko für die Restsaison, wenn es denn tatsächlich noch in den Keller weiter abwärts gehen sollte. Weil es gibt keinen Druck mehr von der Bank. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das Spiel gegen Aarhus hat das nochmal ganz eindeutig dokumentiert. Vielleicht ist das auch nicht, vielleicht, natürlich muss jeder Spieler um seine Zukunft, spielt um seine eigene Zukunft und nicht, weil er das Storchensymbol auf der Brust trägt. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht nachvollziehbar, dass der eine oder andere sich einfach, sag ich mal, ich will nicht sagen hängen lässt, aber jetzt auch nicht an seine Leistungsgrenze unbedingt immer geht, weil er weiß, ich spiele eh nicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Also ziehe ich mein Ding hier bis zum Vertragsende durch und fertig ist die Laube. Das ist eine Konsequenz, die sich da abzeichnet, die, wie gesagt, das könnte nochmal lustig werden in An- und Abführungszeichen. Und das ist hausgemacht. Mhm. So, nun kommen wir zu Mühling. Mhm. Also ich hatte bis zum vergangenen Montag hatte ich wirklich gehofft, dass sie mit dem verlängern. Ne? Mhm. 30 Jahre alt, die ganzen Meriten von ihm müssen wir alle gar nicht aufzählen. Letzter Aufstiegsheld und so weiter, Rekord, Spielerrekord, Torschütze in der Zweitliga-Historie der Störche und so weiter und so weiter. Stellvertretender Kapitän, auch abseits der Spielfläche ein wichtiger Faktor, auch wenn er nicht der große Lautsprecher ist nach außen hin, aber auch mit leisen Tönen kann man etwas bewirken. Extreme Routine, Strafstoßexperte und so weiter und so weiter. Das Angebot, was ihm vorgelegt worden ist, hat er offenkundig nicht angenommen. Erzählt wie Hauke Wahl, der ja auch den Verein am Saisonende verlässt, nach unseren Informationen zu den Topverdienern im Kreis der Störche. Ob das jetzt, und er war natürlich in den vergangenen sechs, der ist seit 7 Jahren, seit 2016 bei Holstein. Und er war in den 6 Jahren zuvor, bis zu dieser Saison, war er immer Stammspieler, Dauerbrenner auf dem Rasen. Jetzt war das, hat er schon in der ersten Halbserie deutlich abgenommen, hat er auch Verletzungspech und war auch mal krank und so weiter und so weiter. In der Rückrunde wollte er eigentlich wieder angreifen. Das waren jetzt, glaube ich, von 720 möglichen Minuten waren es 125, die auf dem Platz stand. Das ist dann für einen Spieler wie Alex Mühling natürlich auch ein bisschen wenig, auch aus dem eigenen Anspruchsdenken heraus. Jetzt stellt sich die Frage, war das jetzt, dass er sich so entschieden hat, wo er noch vor 3 Monaten erzählt hat, wir sieht so aus, als wenn wir zueinander, von beide Seiten sind willens, dass es hier in Kiel für mich weitergeht, so war das Zitat, ob der Sinneswandel jetzt durch die mangelnde sportliche Wertschätzung zustande gekommen ist oder ob das nun alles eine Frage des Geldes war, ich kann es im Moment nicht beantworten.
Ja.
Fakt ist, er ist ab der kommenden Saison weg und damit verliert Holstein das nächste prägende Gesicht der vergangenen Jahre und das ist damit Alexander Mühling ist damit das Synonym für den nächsten Flock, den Holstein auf ihrem Weg zur personellen Zeitenwende eingeschlagen hat.
Definitiv. Ich finde, dass diese Thematik, dass vor 3 Monaten es eigentlich so klang, als ja, also zwischen den Zeilen hörte sich das so an, wie, na, da gab es ein Angebot, das hat noch nicht gepasst, so, dann gucken, sprechen wir nochmal und so weiter. WM-Pause, mal gucken, wenn dann die Rückserie wieder losgeht und so. Und erst 3 Monate später kommt dann ein Zitat in der Vereins-Pressemitteilung, ich habe den Wunsch, mich nochmal zu verändern. Da denke ich, das kannst du gleich toasten, ne? Diese Geschichte. Also das finde ich jetzt auch in Sachen Außendarstellung, wenn man diese Hintergründe kennt, einfach nicht dienlich. Weder dem Verein noch der Sache, weil das einfach Quatsch ist, ne? Also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwie 3 Monate, nachdem man gerne verlängern will und auch mit der Verwurzelung, die Alex Mühling hier ja durchlebt hat. Genau, ja. Er ist ja noch als Alexander Bieler hierher gezogen, hierher gekommen aus Sandhausen 2016, hat hier geheiratet, seine drei Kinder sind in Kiel geboren, ist hier wirklich fest im Sattel mittlerweile als gebürtiger Oberhausener. Wohnt in Kronshagen, ein Wahl, Nordlicht und da hat sich hier wirklich eingelebt und da kann man mir nicht erzählen, dass jetzt plötzlich innerhalb von 3 Monaten der Wunsch nach einer neuen Herausforderung und einer großen Veränderung da ist. Also das glaube ich einfach nicht.
Jetzt ist der Wunsch vielleicht da. Ne?
Jetzt vielleicht ist er da, aber es ist nicht so, dass das der ausschlaggebende Punkt dafür ist, dass er jetzt seinen Vertrag nicht verlängert. Ich finde, klingt ja sehr nach der Mitteilung, die es auch zum Thema Hauke Wahl gab. Da kann ich das durchaus mehr nachvollziehen, dass jemand wie Hauke Wahl.
Und es gibt trotzdem, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es gibt trotzdem noch einen Unterschied, ne, zu Hauke Wahl. Der hat auch das Angebot nicht angenommen, aber der hatte, glaube ich, auch schon länger vorher auch gesagt, also er wollte sich jetzt verändern.
Ja.
Ob es jetzt eine neue Erfahrung ist in Amerika oder sonst irgendwo, oder es einfach nur darum geht, dass er nochmal einen richtig krassen Vertrag unterschreiben möchte, das weiß man, es wird sich ja zeigen. Aber Hauke Wahls Abschied wurde nicht nur mit einer Pressemitteilung, sondern mit einem Video, einem Abschiedsvideo, dramaturgisch inszeniert. Die Pressemitteilung über Alexander Mühling fand ich dagegen außerordentlich emotionslos. Und aus der Schublade, wo die Stehsätze alle drin liegen für diese Fälle, schön Schublade 3 rausgezogen. Ach nö, wir nehmen lieber Schublade 2, das ist noch wertneutraler. Also das fand ich schon für die Zeit, die Alex Mühling hier verbracht hat, was er dem Verein an Mehrwert gebracht hat, auch durch seine Leistung. Also das fand ich schon ein bisschen, also habe ich mich schon gewundert. Ich will es jetzt gar nicht zu krass sagen oder so, aber habe ich mich schon gewundert. Das kann natürlich sein, auch das wissen wir nicht genau, ob man ihm das angeboten hat, auch so ein Video zu machen wie bei Howie oder bei Finn Bartels. Das weiß ich nicht. Und ob er das dann vielleicht abgelehnt hat, keine Ahnung, wird sich vielleicht alles nochmal in den kommenden Wochen nochmal ein bisschen herausstellen. Dann werden wir das natürlich nacharbeiten. Aber Fakt ist, da gab es zwischen Hauke Wahl und Alex Mühling schon Unterschiede in der Mitteilungsform. Mhm. Und das fand ich jetzt ein bisschen unangemessen.
Und gerade das Thema Emotionen ist, glaube ich, also ich muss sich das wirklich vorstellen, 7 Jahre ist im Profifußball eine verdammt lange Zeit für einen, der eigentlich nicht aus der Region kommt, das noch dazu. Und dieses Thema letzter Aufstiegsheld, ne? Also er ist der letzte aktive im Kieler Kader stehende Profi, der 2017 den Zweitliga-Aufstieg geschafft hat.
So sieht's aus.
Und das hat schon eine emotionale Bindung geschaffen, auch zu den Fans. Also ich glaube schon, dass da sehr viel Emotionen drinstecken. Auch wenn Mühling jetzt nicht die schillernde Persönlichkeit ist oder so, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es war ja in seiner besten Zeit, sage ich jetzt mal, hieß es ja immer, er könnte locker Bundesliga spielen, wenn er ein bisschen mehr den Mund aufmachen würde auf dem Platz. Kann man auch mal sehen, wie sich das entwickelt hat. Jetzt traut man ihm offensichtlich in Kiel nicht mal mehr die zweite Liga zu. Also da glaube ich, das ist schon ein Verlust und ist das, was wir letzte Woche angesprochen haben, so ein bisschen Seele und Charakter dieser Mannschaft, der da verloren geht. Und davon ist Mühling ein ganz großer Teil. Also, Dauerbrenner, ne? Also ja, Dauerbrenner wirklich und fester Bestandteil.
Ja, es ist einfach, gehört einfach dazu, ne? Nun muss man natürlich sich ehrlich machen und der oberste Kaderplaner, Sportchef Uwe Stöver, ist jetzt wird nicht dafür bezahlt, dass er Wünsche der Anhängerschaft bedient, also und dann vielleicht auslodet, wie bei Politiker, wie bei Wahlen oder sowas, wohin schlägt das Lot aus, ne? In welche Richtung, was ist die Mehrheit, wollen die Mühling behalten oder nicht? Nein, das ist nicht seine Aufgabe. Und ich versuche das nachzuvollziehen, auch wirklich trotz aller Sympathie für Alex wertneutral zu bleiben. Du bekommst, wenn es denn stimmen sollte, dass er einer der Topverdiener ist bei Holstein, du bekommst einen teuren Spieler von der Payroll. Alex ist 30, ist jetzt noch kein Alter oder so. Aber immerhin. So und willst einen Neuanfang starten. So, bis dahin alles gut, ne? Und Uwe Stöver wird sich sicherlich auch daran erinnern, dass also in Abwägung aus Holstein-Sicht, in Abwägung zwischen Aufwand, finanziellen Aufwand und sportlichen Ertrag aus Sicht Holstein-Kiels ist damit alles gut. Peng. Angebot war da, wollte er nicht annehmen, fertig. Ne? Ich glaube nicht, dass das Angebot erhöht worden ist, aber auch das wissen wir natürlich nicht genau. Jedenfalls scheint das ja nicht zusammengepasst zu haben. So, alles gut bis dahin. Uwe Stöber war ja schon mal hier in Kiel, bevor er jetzt wieder 2019 angetreten ist. Und das war in der Saison 2015-16 ein halbes Jahr. Und am Ende seiner ersten Amtszeit hier gab es eine ähnliche Situation. Das war damals noch in der dritten Liga. Aber da wurden Heroen, sag ich mal, wie Marc Haider, Schäffler, Marlon Krause, um nur einige zu nennen, wurden ja auch in anderen Anführungszeichen abgesägt. So, zack, völlig überraschend. Das war eine schöne Nummer da, auch die für die Spieler auch überraschend kam.
Wollen wir gerade sagen, völlig überraschend für die Spieler war das vor allen Dingen, weil die Spieler das von uns erfahren haben, dass es so passiert.
Ja, es war ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich hatte da auch ein paar Aktien drin und der damalige Pressesprecher hatte mich da informiert und vorab schon, dass da was passiert und ich hatte mich dann auch schlau gemacht und wir hatten vereinbart, dass es dann ein Signal von ihm gibt und es gab ein Signal von ihm, das hat er aber nicht so interpretiert auf jeden Fall, saß einer der betroffenen Spieler auf dem Flur und als er dann reingebeten wurde, hatte er schon bei Kein Online gelesen, dass es für ihn jetzt hier zu Ende ist. Es ist auch nicht schön, also aber konnte ich jetzt auch nichts für. So, und dann wurde ein Neuaufbau gemacht. Ich erinnere an Namen wie zur Saison 2016-17, die dann bekanntlich dann mit dem Aufstieg gerne, Drexler, Mühling, Dominik Peitz und der King aus Köln jetzt, Kingsley Schindler, um nur einige zu nennen. Das waren für Drittliga-Verhältnisse damals, hat Holstein richtig in die Tasche gegriffen, um diese Spieler bezahlen zu können. So. Dazu waren, dann kam noch im Winter kam noch Christopher Lenz aus von Union Berlin, der jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt, bekanntermaßen, und Marvin Duksch noch dazu. So, das muss man sich mal vorstellen, ne? Drittliga, aber richtig auf den Tisch gehen sie kaputt, die Euros, ne? Und dazu war noch ein Basic da, die neuen Spieler, Dominik Peitz und Drexler hatten sowieso schon aufgrund ihrer bis dahin gesammelten Erfahrung das Potenzial zu Führungsspielern. Aber es waren schon welche hier, denn in der Saison davor waren Raphael Zichos und Dominik Schmidt, Zichos davor Mannschaftsführer in Erfurt, Schmidt Mannschaftsführer bei Preußen Münster, waren schon angeheuert. Hatten dann eine durchschnittliche Saison gespielt, aber waren da und hatten auch das Potenzial zu Führungsspielern. Ein Jahr davor wiederum waren schon Kenny Kronholm, den kennt nun jeder, was der für ein Führungsspielerpotenzial besitzt, und Patrick Kohlmann waren da schon verpflichtet worden. Soll heißen, es war ein Neuaufbau, teuer bezahlt für damalige Drittliga-Verhältnisse auf einer Basic, die da war an Spielern. Jetzt ist ein Neuaufbau, kann man machen, ist überhaupt keine Frage. Vielleicht ist das auch schlau, wird sich ja alles zeigen, aber ohne Basic. Und aus dem Stand heute, aus dem Kader, der Stand heute in der nächsten Saison zur Verfügung steht, sind auch jetzt nicht so viele Spieler zu erkennen, die jetzt überragendes Führungsspielerpotenzial besitzen oder Führungskräfte werden könnten. Auch das kann sich selbstverständlich entwickeln. Aber eine Hierarchie unter einer großen Anzahl von neuen Spielern auszubilden im Laufe einer Saison, das ist mit hohen Risiken behaftet.
Ja.
Und da der Fußball ist so wissenschaftlich abkippende 7,5, dreifach umkehrende falsche 9 und was nicht alles, ne? Diametral geschlagene Hackentrick und so weiter und so weiter. Also,
den musst du mir mal vormachen.
Also man versucht ja eine relativ simple Sportart doch erheblich zu verwissenschaftlichen. Soll dann auch gerne so sein, dafür kriegen ja viele Menschen auch viel Geld irgendwo. Nur ein paar Sachen bleiben immer gleich. Und eine Hierarchie in der Kabine, das ist halt so. Das ist ein extrem wichtiger Baustein, wenn ich erfolgreich sein möchte. Das ist nicht mehr wie früher, was haben wir schon oft gesagt, wenn Peitz oder Zichos die anderen zusammengefaltet haben, die da nicht funktioniert haben von den Kollegen. So ist das heute vielleicht nicht mehr. Ne, die Generation hat sich verändert, aber es gibt trotzdem auch eine flache Hierarchie, du brauchst immer Ankerspieler, wo sich neue Spieler, junge Spieler dran orientieren können, Leitplanken sozusagen, die nicht nur der Trainer oder der Sportchef setzen können.
Ja.
Und da sehe ich ein großes, großes Risiko.
Definitiv, vor allen Dingen auch in Verbindung damit, dass es ja, auch wenn jetzt schon mehr und mehr bekannt ist, aber es wird ja ein sehr harter Cut im Sommer, muss man sagen, weil eben im Moment ja auch durch die Situation in der Liga gar nicht die Gelegenheit ist, vielleicht Spieler, die jetzt hinter den dann Abgängen nicht so zum Zuge kommen, dann mal reinzuschmeißen. Ne? Also in einem Spiel wie gegen Regensburg oder weiß ich nicht, wenn du da deutlich besser stehst, jetzt zum Ende der Saison hin noch eher, nachher, sagen wir mal in 3-4 Wochen oder so, könntest du ja wunderbar einen Jonas Sterner beispielsweise öfter spielen lassen, ihm die Spielpraxis auch auf Wettkampfniveau zukommen lassen, die er braucht für seine Entwicklung. Du setzt im Moment natürlich aber auf deine Stammelf, weil du die Punkte dringend brauchst.
Sind 2 Siege noch, 6 Punkte, dann hast du die 40-Punkte-Marke erreicht und dann sollte das Thema eigentlich auch durch sein. Aber die musst du in den verbleibenden 9 Spielen eben auch dann nochmal eintüten irgendwo. Ne? Also ich bin da wirklich ganz optimistisch, dass das schon funktionieren wird. Aber es kann eben auch erst am drittletzten Spieltag sein oder am vorletzten Spieltag. Da musst du den Nerven bewahren und vor allem völlig richtig, was du eben gesagt hast. Du kannst natürlich dann nicht mehr deinen eigenen Nachwuchsleuten die Chance bieten, sich schon mal für die kommende Saison einzuspielen. Und ich muss noch mal was von 2016 erinnern. Ich habe ja gesagt, eben die genannten Spieler, das war jetzt nicht ganz preisgünstig, dass sie hergekommen sind. Ne? Und die sind auch nicht nur wegen der guten Luft hierher gekommen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Aber auch.
Auch, aber da stand schon ein Plan dahinter, der dann natürlich Gott sei Dank nachher erst unter Carsten Neitzel, dann unter Markus Anfang im Laufe der Saison als Trainer Gott sei Dank dann in diesem Zweitliga-Aufstieg gemündet ist. Alles richtig gemacht, kann man dann sagen. Jetzt kriegst du Hauke Wahl nochmal von der Payroll und Alex Mühling auch. So, da hast du natürlich sowohl Geld als auch Planstellen frei, wenn man das mal betriebswirtschaftlich ausdrücken möchte. Nur Topverdiener in Kiel ist nichts im Vergleich zu dem, was du anderenorts auch in der zweiten Liga verdienen kannst. Ich will nicht wieder Hannover nehmen, Phil Neumann und so weiter, der soll ja angeblich das Dreifache von dem verdienen, was er hier bekommen hat. Also ich sag mal, das Doppelte ist es ganz bestimmt, was du andernorts bekommst. Und nun frage ich mich, wie will man qualitativ annähernd so gute Spieler bekommen? Du kannst ja noch so ein gutes Scouting-System haben, am Ende des Tages geht es auch um Kohle irgendwo. Ne? Wie will man die denn hierher bekommen, wenn die genau wissen, hier ist ein Neuaufbau, mal sehen, was passiert. Aber wenn ich jetzt nach Nürnberg gehe oder nach Düsseldorf oder weiß der Teufel wohin, da bekomme ich das Doppelte und da bin ich in einer gesettelten Umgebung irgendwo. Ja, also das ist eine Riesen-Challenge, die da Uwe Stöver und seinen Mitstreitern ins Haus steht. Und sie sind zum Liefern verpflichtet im Interesse der Kieler Fußballgemeinschaft und natürlich auch im Interesse des Vereins. Und da bin ich mega gespannt, wie dieses Problem gelöst wird. Ich sage, das ist jetzt, also man kann das machen, überhaupt keine Frage. Der Weg, der jetzt beschritten worden ist, in Fällen wie Hauke Wahl und Fabian Riese, den hätte man vorher verkaufen können oder so, gab es danach zum Schluss auch kaum noch Alternativen. Also die wollten nicht, so fertig aus.
Ja.
So, aber insgesamt dieser eingeleitete Umbruch mit den 12 auslaufenden Verträgen und so weiter. Und da kommt noch was. Ich will jetzt hier nicht wieder monologisieren, aber es ist halt so.
Schon passiert.
Ja, sorry. Sorry, liebe Zuhörer. Na, nächstes Mal bin ich still, dann erzählt nur Niklas. Aber
oh Gott.
Wir haben einen Spieler, der eine tolle Entwicklung nimmt. Wir, also die KSV Holstein hat einen Spieler in ihren Reihen, der eine tolle Entwicklung genommen hat. Philipp Sander, 25. Ist seit 2015 bei den Störchen in der B-Jugend aus Rostock gekommen, bla bla bla. Hat ein Jahr in Verl eine Lehre gemacht auf Ausleihbasis, war super für ihn. Das geht wirklich, man kann sagen, von Spiel zu Spiel kann man die positive Entwicklung fast beobachten. So, der hat einen Vertrag bis 2024. So, was mache ich denn jetzt mit dem? Wenn ich Geld für ihn haben möchte, muss ich ihn Stand jetzt im Sommer verkaufen. Damit würde ich wieder einen Spieler, einen aufstrebenden Spieler mit großem regionalen Bezug wieder weggeben, könnte aber vielleicht Geld dafür generieren. Oder die Alternative ist, dass wir im spätestens Mitte April, vielleicht auch erst Ende April, von der KSV Holstein die Pressemitteilung bekommen, wir haben den Vertrag mit Philipp Sander zu deutlich erhöhten Bezügen bis 2026 verlängert. Das wäre meine Option, die ich wählen würde. Was dazwischen gibt's nichts mehr. Ab 30. Juni ist Schicht im Schacht. Dann kann der, wenn der sich weiterentwickelt und nochmal woanders hin möchte, der hatte mal als junger Spieler mal erzählt, dass er die England wäre so ein Traum für ihn, auch selbst in der zweiten Liga, und das nicht nur wegen des Geldes, sondern von der Art des Fußballspielens her. Ob das noch bei ihm im Kopf drin ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ein eloquenter Bursche. Und der wird sich schon überall durchsetzen mittlerweile, das glaube ich schon. Und dann ist er nach einer Saison 23, 24, die dann eventuell noch besser für ihn läuft als jetzt schon, dann ist er ablösefrei, dann kann Holstein ihn nicht halten. So, es gibt jetzt nur noch die Chance, den am Ende dieser Saison zu. Und das sind alles Herausforderungen, die jetzt gemanagt werden müssen.
Ja, ja.
Viel Arbeit.
Ja, es sind immer diese verschiedenen Ebenen. Ne? Du hast das ganz Kurzfristige, was jetzt dann auch Sommertransferperiode angeht, Kaderzusammenstellung für die neue Saison. Aber du hast natürlich gleichzeitig schon in einer anderen Textmarkerfarbe sozusagen genau diese Kandidaten, wo der Vertrag ein Jahr später ausläuft, wo man sich überlegen muss, will ich Ablöse kassieren, will ich die halten, wenn ja, wie geht das? Dann hast du auf einer anderen Schiene die dann noch 2 Jahre haben vielleicht, wo man sich da auch überlegt, wo könnte die Entwicklung hingehen, kalkulieren mit den Einnahmen und so weiter. Mittlerweile durch die vielen Jahre Zweitliga-Zugehörigkeit lässt sich da ja auch schon deutlich besser kalkulieren, was TV-Einnahmen und so weiter angeht. Und klar, dann stehen irgendwo hinten dann die wirklich langfristig gebunden sind. Wo wir auch Vollzug hatten diese Woche, muss man auch dazu sagen, einmal dann die positive Nachricht in dem Sinne der Vertragsverlängerung eben bis 2026 mit Torhüter Thomas Dehne.
Genau.
Was natürlich aber auch eine gewisse Personalfrage nach sich zieht, denn du hast dann jetzt 3 Torhüter unter Vertrag für die kommende Saison, so viel ist klar, mit Dehne, mit Tim Schreiber, der noch für ein weiteres Jahr ausgeliehen ist aus Leipzig, und mit Timon Weiner, der ja schon, ich glaube, im Dezember seinen Vertrag verlängert hat. Aber es muss man mal schauen, es klang jetzt gar nicht so ausgeschlossen, dass man eventuell Robin Himmelmann dann doch nochmal behält. Ob das dann bedeutet, dass in Richtung Laie Tim Schreiber irgendwas passiert oder ob man mit 4 Torhütern in die Saison geht, weil man da jetzt ja auch ein bisschen verletzungsgebeutelt war, wird man abwarten. Aber auch da wieder eine zumindest teilweise offene Personalflanke. Also diese Phase jetzt gerade ist nicht nur in der Liga essentiell, sondern auch in Sachen Kaderplanung für die nächste und die folgenden Saisons. Ne?
So, genau, also
sehr spannende Zeit auf jeden Fall.
Genau so sieht's aus. Also dass ein Spieler, also Tom Dehne ist natürlich toll, ist jetzt der wirklich dann auch der Alex ist der letzte Aufstiegsheld. Tom Dehne ist dann der letzte Spieler, Stand heute, der aus der Boyband von 2021 übrig geblieben ist. Gut, das ist ein Spieler, das muss man auch ehrlich sagen, der könnte zu einer echten Führungskraft heranreifen. Auch als Torwart gibt es da ja gute Möglichkeiten. Da gibt es ja prominente Beispiele dafür. Das wäre zum Beispiel einer, der einen Anker bilden könnte. Aber auf dem Feld selbstverständlich ist das dann auch wichtig, dass es da irgendwie Pardons zu ihm gibt. Da.
Ja.
Also das ist eine riesen Challenge. Und das Ganze, wie du richtig sagst, garniert von dem Alltag.
Ja.
Der von der Tabelle geprägt wird.
Richtig.
Und von der Aussicht auf das nächste Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.
So sieht's aus. Und das ist auch eine sehr interessante Aufgabe. Denn man sieht ja auch an Bielefeld, wie schnell man so völlig wegkommt von seinen Planungen und seinen Überzeugungen. Also der Abstieg war schmerzhaft, aber im Endeffekt zu verkraften, wenn man direkt wieder irgendwie oben mitspielt und angreift, so wie der Plan war. Bielefeld war ein dermaßen Katastrophenstart hingelegt, zehrt da immer noch von. Zwischenzeitlich hat man gedacht, so jetzt kommen sie mal ins Rollen, jetzt kommen sie in die Spur. Immer noch 15. nur wegen des besseren Torverhältnisses über dem Strich im Moment. Und das auch bei der Spielerqualität, die da vorhanden ist. Aber eine sehr unruhige Saison. Trainer weg, mittlerweile Uwe Koschinat da übernommen, der aus Sandhausen ja weiß, wie da Abstiegskampf funktioniert.
Typ, also keine Frage.
Und Sportchef Samir Arabi auch weg. Also da ist einiges, wie soll man sagen, wurde einiges durchgeschüttelt. Hinspiel war ja auch so eine ganz komische Geschichte aus Holstein-Sicht, so eine völlig dämliche 2-4-Pleite, wo man sich wirklich hat nach Strich und Faden wie Schuljungs auskontern lassen teilweise.
Ja, und seine eigenen 25 Torchancen nicht genutzt.
Entschuldigung, und wie wir es gewohnt sind, Ex-Kieler treffen gegen Holstein sehr, sehr gerne.
Ja.
Im Hinspiel Serra und Okugawa beide. In dem Testspiel in Spanien, glaube ich, Serra auch nochmal getroffen. Also da kommt wieder Gefahr nach Kiel mit dem Ex-Stürmer.
Ja, und
mit den Ex-Stürmern
Okugawa. Und die geborene Zweitligakante oder Drittligakante, ja. Fabian Klos, der seit 300 Jahren, glaube ich, das Arminia-Shirt trägt oder
ja.
sowas.
Ja.
Und ich glaube, also aus unerklärlichen Gründen, aber ich weiß nicht, wie viele Spiele ich zwischen Holstein und Arminia gesehen habe. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo Fabian Klos nicht Holstein irre geärgert hat. Mhm. Und ich glaube, der könnte ja auch mit dem halben oder mit dem Gipsbein antreten. Da wäre immer noch Gefahr im Verzug irgendwo, ja. wenn der bei uns, bei Holstein im Strafraum aufläuft. Und,
ja, man hat ja auch das Gefühl, ich meine, das ist ja schon ein Baum, aber man hat das Gefühl, der ist nochmal einen Kopf größer, wenn er gegen Holstein spielt.
Ja, irgendwie ist das so. Also, und deshalb, tja, das, aber da warum, also die näheren Gründe, warum das in Bielefeld so derartig nach hinten losgegangen ist in dieser Saison, die entziehen sich meiner Kenntnis. Der Kader ist so namhaft besetzt, also da müsste man normalerweise, aber gut. Torwart Ortega, Manchester City Nummer 2, das sind manchmal auch so kleine Bausteine irgendwie, die dann vielleicht doch verlustig gehen und wo man die Tragweite des Verlustes vielleicht so in der Planung gar nicht so berücksichtigt.
Der ja auch total, da haben wir vielleicht wieder den kleinen Bogen hier in Richtung Mühling und so, auch die totale Identifikationsfigur war in Bielefeld, ne? Auch schon Ewigkeiten da gewesen, wo man gedacht hat, na, gehen die mit dem wirklich in die Bundesliga als Stammkeeper, also wahnsinnig gut gespielt in der Bundesliga, im erweiterten Kreis, irgendwie der Dunstkreis der Nationalmannschaft plötzlich aufgetaucht der hat Bielefeld verlassen und wirklich eine Lücke hinterlassen.
Ja, also, und dann reicht
gedanklich.
Das, ja, und dann reicht das eben manchmal vielleicht auch gar nicht aus, dass ich im besten Sinne gemeint dann gute Leute verpflichte, der Keeper, den sie jetzt als Nachfolger verpflichtet haben, ist ja auch kein schlechter. Aber auch das ganze Mannschaftsgefüge, es muss ja auch immer alles passen irgendwo. Ne?
Ja.
Und dass Umbrüche haben immer was Gutes oder bieten Chance zum Guten, aber sie bieten auch sehr viel Möglichkeit zum Risiko. Und ich orientiere mich da wirklich eher an so Vereinen wie Heidenheim oder irgend sowas. Die haben da so einen smarteren Übergang irgendwo, nicht? Mhm. Diese Riesenlücken ohne irgendwelche Eckpfeiler, an denen sich auch die Zuschauer noch orientieren können.
Genau, das ist nämlich das ganz, ganz große Thema, finde ich auch. Also wo wir so über Philipp Sander gesprochen haben zum Beispiel, der ist schon ewig da, aber da ist trotzdem, glaube ich, nicht so diese Fanliebe vorhanden, wie es jetzt bei einem Mühling oder nee, so ist.
Musst du aufbauen, ne?
Ja, genau.
Musst du aufbauen.
Genau, und deswegen, auch wenn jemand dann halt schon lange da ist, jetzt auch Finn Pora zum Beispiel, der dann ja, glaube ich, zum dienstältesten Holstein-Profi wird, was ja auch schon für sich was heißen soll, nichts gegen Finn Pora, sondern einfach aufgrund der kurzen Vereinszugehörigkeit verhältnismäßig, ne? Ist jetzt auch, also das sind einfach, kannst du nicht von jetzt auf gleich ersetzen, sowas, ne? Und wenn ein Philipp Sander, auch wenn der ewig da ist, den Verein verlässt, glaube ich, ist das ein anderes, vielleicht nicht ganz so schlimmes Gefühl, wie wenn jetzt ein Alex Mühling mit seiner Kieler Vergangenheit oder ein Hauke Wahl als Kapitän und Eckpfeiler geht. Also das ist auch schwer zu ersetzen.
Ja, und bei Philipp Sander ging es jetzt eher dann darum, um die sportliche Komponente, die sich da bei ihm abzeichnet, aber ich sage, noch ein cooles Jahr hier.
Absolut.
Dann ist er, kann er schon im Ranking des Ansehens deutlich nach oben sich katapultieren.
Ja.
Nicht nur rein sportlich, sondern auch unter diesem Aspekt. Und das traue ich dem auch wirklich zu. Aber also, wie gesagt, wir wollen ja hier nicht den Stab brechen über die Kaderplaner. Ne? Wir haben ja gutes Gottvertrauen und wir haben ja auch von Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Stefan Tholund, gelesen, dass die Reise von Holstein-Kiel weitergeht. Ne? Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wohin. Aber
ich wollte gerade sagen, man meldet ja nicht gleich ab, wenn man absteigt. Das muss man auch dazu sagen. Also auch da ist eine Form von Reise.
Ne? Also Das ist, da liegt ja bei Holstein, muss man ja auch ganz klar sagen, ohne dass wir es jetzt zu weit führen, aber liegt natürlich auch immer noch so eine kleine Hypothek da, irgendwie in Schatten auf den Schultern, aber zumindest sehr heftig. Das ist das Stadion, ne? Ja. Also, ja. Wenn das jetzt noch nicht weitergegangen ist, dass es an den steigenden Baupreisen und inflationären Geschichten und Lieferschwierigkeiten und sonstigen, das ist ja völlig klar, das akzeptiert ja auch jeder. Ich bin sogar froh über jedes Jahr, wo sie weiter in der Bruchbude da spielen können, ne? Weil die hat ja im Vergleich zu den Plastik-Arenen, wo man sich sonst so rumtummelt, irgendwo hat es ja noch ein bisschen Charakter, da diese Wellblechhütte irgendwo, ne, mit Bratwurst und Biergeruch irgendwo. Auch wenn man als auf den Presseplätzen lieber dann immer vor den Heimspielen eine Woche Diät einlegen sollte, damit dann auch der Bauch nicht zu sehr am Tisch da rumrubbelt irgendwo, ne. Aber egal, das hat schon irgendwas, ne. Jedenfalls deutlich mehr als das, was sich dann abzeichnet, wenn das tatsächlich losgehen sollte. 4-5 Jahre auf einer Baustelle spielen, kann man umrechnen mit 5.000 bis 10.000 Euro Monatsgehalt mehr für potenzielle Neuzugänge.
Ich wollte gerade sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Faktor, der dich nach Kiel zieht.
So sieht's mal aus. Und das ist
wir sind gespannt.
Wir haben ja keine Glaskugel hier. Und wenn, dann würde ich da sowieso erstmal nur auf das Spiel gegen Bielefeld gucken und dass da vielleicht irgendwie unten da am Kaffeesatz drei Punkte liegen, die man dann gerne rausnimmt oder so. Weil ist jetzt, glaube ich, mal das Allerwichtigste, dass man das vielleicht auch hinkriegt, dass dann auch aus der zweiten Reihe des Kaders man sich auf der Endphase noch mal ein bisschen Druck entwickelt. Ja, genau. Und mal ein bisschen Kessel reinkommt. Dienstag beim Training war schon bei den Abschlussübungen, da gab es schon mal so ein kleines Break in der Übungseinheit. Da hat mal der Trainer und Co-Trainerverein Dirk Bremser aber mal richtig das Lautstärkenorgan auf Betriebstemperatur gebracht. Und das ist, glaube ich, auch sehr angemessen bei dieser Mannschaft, weil es hat man immer den Eindruck, dass dann geht's mal wieder so, als wenn jemand an Akku angeschlossen ist oder so. Und dann lässt die Ladung aber auch irgendwann wieder ein bisschen nach und dann muss wieder nachgeschoben werden. Ne? Das ist halt so. Wenn das der Charakter der Mannschaft ist, dann bitte sehr.
Wenn man es weiß, kann man es ja bedienen, sozusagen.
Ein Tritt in den Allerwertesten, symbolisch gedacht, hat noch niemanden geschadet.
Genau, symbolischer Arschtritt statt reales Arschbolzen.
Ja, genau, das hatten wir auch schon.
Aber damit fangen wir jetzt nicht wieder an mit der Geschichte. aber auch, also klar, für die nächste Saison im Vorgriff wichtig, aber auch generell jetzt einfach mal die nächsten zwei Spiele für die Tabelle total wichtig, um Bielefeld und Rostock nämlich ganz klar hinter sich zu halten, ne?
Also,
um da gar nicht mehr irgendwie irgendwas aufkommen zu lassen. Bielefeld und Rostock, sehr, sehr wichtige Spiele, angefangen jetzt natürlich mit dem Heimspiel am Sonntag 13:30 im Holsteinstadion. Wir sind natürlich für euch live vor Ort und füttern euch mit allen Informationen, Live-Ticker, natürlich Spielbericht, Statistik, Noten, mit der Gelegenheit selbst Noten zu verteilen für euch und der Nachspielzeitkommentar. Und am kommenden Mittwoch, wenn wir schon keine Kristallkugel haben, machen wir am kommenden Mittwoch wieder das, was wir am besten können, die Könige der Nachbetrachtung, und gucken uns das mal ganz genau an, was da passiert ist, und gucken dann natürlich auf Rostock und schauen mal, wo wir dann stehen zwischen diesen beiden wichtigen Spielen.
Das sind eingedenk der realen Tabellensituation mit 9 Punkten Vorsprung auf die direkten Abschießplätze. Sind das denn keine 6-Punkte-Spiele? Ne? Das sind 4-Punkte-Spiele. Wir führen mal eine neue Kategorie ein. Wir
kriegen einen neuen Begriff.
Ja, genau.
Das 4-Punkte-Spiel.
Das 4-Punkte-Spiel. Wenn das denn in die Hose geht, sind es irgendwann 6-Punkte-Spiele wieder.
Okay. 5 kommt auch, gibt's nicht.
Nee, 5 wollen wir nicht.
Schwierig. In der Fußballzählweise schwierig.
Ja, wollen wir nicht.
Es sind drei 5-Punkte-Spiele. Moment. Das müssen wir nochmal ausformulieren. Also, 4-Punkte-Spiel gegen Arminia Bielefeld, solange es nicht wieder ein 4-Gegentor-Spiel wird, glaube ich, ist da, gibt es Chancen.
Ja.
Der Defensivleistung gegen HSV, darauf lässt sich definitiv aufbauen. Wir werden das uns angucken, euch berichten. In diesem Sinne, schönes Fußballwochenende mit dem Holstein-Heimspiel am Sonntag. Opa, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir harren der Dinge, die da kommen, und werden das gespannt im Auge behalten. Mit und für euch natürlich. Bleibt gesund, macht es gut, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.